Liebe Zuhörer unseres Radios, Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus, der jetzt die Morgenimpulse auch uns gehalten hat, vom Gebetshaus in Augsburg, hat in einem Schreiben an Bekannte und Freunde seiner Initiative mitgeteilt, warum der neue Papst für ihn Grund zu Hoffnung und Freude ist. Ich teile seine Positionen, habe jetzt noch manche Einzelheiten ergänzt und ich möchte es Ihnen vorlesen, denn ich werde in der nächsten Zeit, in der Mittagszeit bei der Ansprache auf ein Interviewbuch eingehen von Sergio Rubin und Francesca Ambrogetti. Es trägt den Titel Papst Franziskus, mein Leben, mein Weg, El Jesuita. Die Gespräche mit Jorge Mario Bergoglio. Herausgekommen ist das Buch im Hertha Verlag. Ich danke auch dem Hertha Verlag, der uns die Erlaubnis gegeben hat, daraus vorzulesen, das Buch zu kommentieren. Es berichtet viel von seinem Leben, sodass wir den neuen Papst auch kennenlernen. Nun zu Dr. Hartl. Er schreibt seine Gründe, warum er den neuen Papst schätzt. Erstens, Franziskus schätzt das Gebet. Ein Papst, der bei seinem öffentlichen Auftritt das Volk bittet, für ihn zu beten, bevor er den Segen spendet, ist schlichtweg revolutionär. Im katholischen Amtsverständnis herrscht meistens eine Top-Down-Denkweise vor, also von oben nach unten, die Betonung der Tatsache, dass Gott Amtsträger benutzt, um Segen auf sein Volk zu bringen. Da es jedoch der ganze Leib ebenso die Verantwortung und die Berufung hat, durch ihr Gebet die Leiter und Amtsträger zu stärken, ja, dass diese Ämter nur in Hinordnung auf das ganze Volk ihre Bedeutung haben, wird oft übersehen. Da hat Dr. Hartl recht. In zweierlei Hinsicht. Dass es die Aufgabe des Volkes Gottes ist, durch Gebet die Leiter und Amtsträger zu stärken. Da müssen wir schon ehrlich sein, dass wir in dieser Hinsicht ziemlich versagt haben. Wir meinten, es sei irgendwie selbstverständlich, dass der Priester aufgrund seiner Aufgabe, seines Amtes eine persönliche Heiligkeit hat. Er feiert ja fast jeden Tag die Messe, er betet das Brevier, sollte er zumindest tun, wird auch privat seine Spiritualität haben. Da braucht man nicht mehr viel für ihn zu beten. Das ist ein ganz kolossaler Irrtum. Und wenn genauso viel für die Priester, für die Leitenden in unserer Kirche gebetet wird, wie über sie geschimpft wird, dann hätten wir einen ganz anderen Zustand in unserer Kirche. Das ist übrigens auch eine Pflicht, die Sie in jedem Katechismus und Beichtspiegel nachlesen können. Das andere ist aber auch wichtig, was er schreibt, dass diese Ämter, die geistlichen Ämter in der Kirche, haben nur in Hinordnung auf das ganze Volk Gottes ihre Bedeutung. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von Dienstämtern. Also sie haben ihren Sinn nicht in sich selber. Die geistliche Vollmacht ist uns gegeben, um das Volk Gottes zu leiten und aufzubauen. Das ist der Sinn dieser Ämter in unserer Kirche. Das wehrt natürlich auch jegliche Form von einem Klerikalismus, wie es vielleicht in früheren Zeiten manchmal der Fall war, wo man ja den Priester irgendwie erhöht hat, über das Volk hingesetzt hat und vielleicht sogar vergessen hat, wozu eigentlich diese ganzen Vollmachten gegeben worden sind. Nicht um die Erhöhung seiner Person vorzunehmen, sondern um dem Volk Gottes zu dienen. Insofern war das, was der Papst getan hat, beim ersten öffentlichen Auftreten ein prophetisches Zeichen. Dann zweitens klare Betonung auf Jesus, das Kreuz und die Evangelisation. Dann zitiert er aus der ersten Predigt des neuen Papstes: Wenn wir ohne das Kreuz gehen, wenn wir ohne das Kreuz aufbauen und Christus ohne Kreuz bekennen, sind wir nicht Jünger des Herrn. Wir sind weltlich. Wir sind Bischöfe, Priester, Kardinäle, Päpste, aber nicht Jünger des Herrn. Ich möchte, dass nach diesen Tagen der Gnade wir alle den Mut haben, wirklich den Mut, in der Gegenwart des Herrn zu gehen mit dem Kreuz des Herrn. Die Kirche aufzubauen auf dem Blut des Herrn, das er am Kreuz vergossen hat, und den einzigen Ruhm zu bekennen, Christus den Gekreuzigten. Nur so wird die Kirche voranschreiten. Ein dritter Punkt. Er hat keine Angst vor klaren moralischen Standards. Große Kritik hat Kardinal Bergoglio sich durch seine offene Opposition gegen die Gleichsetzung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe in Argentinien beschert. Dieses sei ein Schachzug des Vaters der Lüge. Also auch hier bei ethischen Standards klare Positionen. Dann würde ich persönlich ergänzen, das hat Dr. Hartl nicht gehabt, zurück zur Schlichtheit, zur Einfachheit, zur Option für die Armen. Schon der Name Franziskus ist ja allein schon Programm. Franz von Assisi hat einen radikalen Verzicht gelebt auf äußere Besitztümer und hat damit das Wesentliche der Kirche wieder in den Mittelpunkt gestellt. Das war natürlich damals eine sehr scharfe Form der Kritik an den Zuständen in der Kirche, ohne dass Franziskus das mit Worten ausgedrückt hat. Er hat es einfach durch sein Leben gezeigt. Bis jetzt wohnt er im Gästehaus Martha Maria, wo sie zur Zeit des Konklaves waren, also hat den apostolischen Palast nicht bezogen. In seiner Kleidung, in seinem Auftreten, in seiner unkonventionellen Art zeigt er, was er dann in Worte so formuliert hat: Ich will eine arme Kirche für die Armen. Ein vierter Punkt dann: Der Papst liebt Israel. Die erste Amtshandlung des Papstes war, dass er noch bevor er mit seinem Vorgänger Benedikt zusammentraf und seine erste Heilige Messe halten konnte, einen Brief an die jüdische Gemeinde Roms geschrieben hat. In diesem drückte er seine Freundschaft und seine Bitte um ein herzliches Miteinander von Katholiken und Juden aus. Dieser Brief ist datiert auf den 13. März, also den Abend seiner Wahl, und wurde sofort auf der Homepage der römischen Synagoge veröffentlicht. Bereits in Argentinien hatte Kardinal Bergoglio enge Kontakte zu den Juden. Diesem Buch, das ich anfangs vorgestellt habe, Franziskus, mein Leben, mein Weg, ist ein Vorwort vorangestellt, und das ist von dem Rabbiner Abraham Skorka vom 23. Dezember 2009 geschrieben, verfasst worden. Also auch erstaunlich, dass ein Rabbiner, ein Jude, ein Vorwort zu einem Buch eines Papstes, eines damals noch Kardinals, verfasst. Außerdem ist er informiert über die messianisch-jüdische Bewegung, über das messianische Judentum und unterstützt die Annäherung zwischen messianischen Juden und Heidenchristen. Diese Bekanntschaft mit dieser Thematik, schreibt Hartl, ist nicht selbstverständlich unter katholischen Bischöfen. Ein weiterer Punkt, das ist, dass der Papst das Ja zum Konzil lebt und auch einsetzt. In den letzten Jahren des Pontifikats von Benedikt XVI. Meint nicht wenig, einen Trend ausmachen zu können, die Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils zurückzuwollen. Ob diese Mutmaßungen zutreffen oder nicht, so Dr. Hartl, mag man es dahingestellt lassen. Auf jeden Fall ist klar, dass der Papst, er bringt dann einzelne Punkte, die ich jetzt auslasse, ganz klar zum Zweiten Vatikanischen Konzil steht. Und ein letzter Punkt noch, Franziskus setzt auf Ökumene, auch mit Freikirchlern. In Lateinamerika ist ja das interkonfessionelle Klima von einem starken Gegeneinander zwischen den vielen meist pfingstlichen Freikirchen und der katholischen Kirche geprägt. In manchen Gegenden sind die Freikirchen sogar zahlenmäßig schon stärker geworden als die katholische Kirche. Bergoglio war nicht nur nicht angesteckt von dem dort üblichen Lagerdenken, sondern pflegte enge freundschaftliche Kontakte mit vielen freikirchlichen Christen und arbeitete intensiv mit ihnen zusammen. Der berühmte evangelikale Prediger Luis Palau nennt Papst Franziskus seinen persönlichen Freund und berichtet in der Zeitschrift Christianity Today mit Freude über die Bedeutung, die er diesem Pontifikat zumisst. Also können wir Gott nur danken für diesen Papst. Ich darf ihm den Segen spenden. Es segne, heile und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.